Nordwestpassage.
Wir müssen reden. Es geht mal wieder um Faschisierung und den notwendigen Antworten darauf. Diese Antworten werden zuletzt und zunehmend als eine Verteidigung des Status quo begriffen. Die wehrhafte Demokratie reagiert repressiv mit Verboten und dessen vermeintlich radikales Vorfeld beklatscht es oder sammelt fleißig Unterschriften. Die Hoffnung oder auch historische Erfahrung autonomer Selbstorganisierung abseits bestehender Verhältnisse scheint verschüttet. Wenn der Staat versagt, dann hilft die Antifa. So könnte der Eindruck bei vielen Pamphleten einer Bündnispolitik entstehen, die alles einsammelt, was nicht zur AfD gehört. Das Ganze ist nicht neu. Spätestens seit dem Aufstand der Anständigen unter Schröders rot-grüner Koalition wird ständig über das Wechselspiel eines bürgerlichen und autonomen Antifaschismus diskutiert. Heute, fast 25 Jahre später, gibt es eine Vielzahl zivilgesellschaftlicher Vereine mit entsprechender Unterstützung des Staates. Dies in der Summe zu verdammen, wäre falsch. Doch wäre man ebenso töricht, wenn man sich dieser Abhängigkeit nicht bewusst wird. Und so waren empörte Aufrufe vor den ostdeutschen Landtagswahlen geprägt von Sorge über ausbleibende Förderung. Es ist nicht der Aufstand der Unanständigen, welcher beispielsweise in Frankreich vor den Präsidentschaftswahlen wiederholt zum Thema gemacht wird, der Angst beim Staatsapparat auslöst. Was sich institutionell verankert hat, verankert sich auch schnell im Bewusstsein der Akteure. Die Option Androhung durch Gesetzesbrüche wird schon gar nicht mehr gesehen, im Dickicht akzeptierender Sozialarbeit am runden Tisch. Dabei könnte man klarer sehen, wenn Konflikte entstehen und Entscheidungen provoziert werden. Aus der Geschichte lässt sich vieles daraus lernen. Und wer heute noch meint, mit viel Bauchschmerzen auf die Restbestände einer Fortschrittskoalition zu setzen, dem sind Inhalte wahrlich scheißegal. Doch von der Praxis zur Analyse. Ist es überhaupt sinnvoll, mit der Lupe nach einer NSDAP 2.0 zu suchen, oder lenkt die Alarmierung nicht vielmehr von Akteuren ab, die sich ganz und gar nicht antimodern gerieren? Sind es nicht eher die dystopischen Zukunftsvorstellungen einiger Transhumanisten, die das Leben ernsthaft bedrohen? Deren smartes Handeln verhindert Abseitiges, Unbekanntes, letztlich Utopisches. Kontrollgesellschaft im Endstadium. Umso schöner, wenn es sie noch gibt. Die Aufstände der Unbekannten, die zunächst einmal die bloße Wut verbindet, die suchend ihr Dasein zum Ausgangspunkt kollektiver Handlungen macht. Nennen wir sie vorerst Non. Die Gruppe aus der brennenden Hütte hat einen Text mit dem Titel Jenseits des politischen Antifaschismus veröffentlicht. In der letzten Folge ging es bereits vermehrt um Non-Bewegungen. Diese finden auch in diesem Text Erwähnung, wenngleich der Gegenstand ein anderer ist. Das Gespräch kann gerne weiter vertieft werden, und zwar live im Infoladen Coney Island am 15. November um 19.30 Uhr in Leipzig. Schaut gerne vorbei und tauscht euch mit uns aus. Viel Spaß beim Hören. Hallo Jonathan und Heinrich, ich freue mich, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, um über den Text Jenseits des politischen Antifaschismus zu sprechen. Und bevor wir da näher reingehen, vielleicht könntet ihr gleich mal zu Beginn einen kurzen Einblick geben, wie ist es überhaupt zu diesem Text gekommen? Vielleicht gebt ihr auch so einen klitzekleinen Einblick, vielleicht auch dazu, ja, wie ihr euch selber so gefunden habt, was ist die Intention und genau, erzählt einfach erstmal vielleicht so zu dem Hintergrund des Textes.
Ja, danke für die Einladung erstmal auf jeden Fall. So ein bisschen der Hintergrund von dem Text waren Diskussionen, die wir geführt haben in so einem Zusammenhang, wo wir beide aktiv sind, der vor kurzer Zeit so ein Buch rausgebracht hat unter dem Namen Aus der brennenden Hütte, Zeit der Ökologie. Und da haben wir versucht, so die These von einem sich herausbildenden neuen ökologischen Akkumulationsregime zu beschreiben und was das so für Veränderungen mit sich bringt, so auf der ideologischen, ökonomischen, politischen Ebene und so. Und da haben wir halt eben diese Tendenz gesehen, dass sich da etwas bildet. Und dann haben wir aber auch überlegt, gleichzeitig so, gibt es eigentlich auch Gegentendenzen zu dieser Entwicklung oder gibt es alternative Szenarien von einer Entwicklung, von einer kapitalistischen Modernisierung oder sowas? Und da haben wir dann so über so Phänomene wie Trump, wie Bolsonaro diskutiert, die Frage diskutiert, wie verhalten sich rechte Akteure eigentlich zu diesen Fragen von ökonomischer Modernisierung, zu diesem Prozess, den wir jetzt ökologisches Akkumulationsregime nennen und so. Besonders hilfreich fanden wir da so einen Text von Bifo Berardi zum Gerontofaschismus, auf den haben wir uns in dem Text auch bezogen dann. Genau, und das war so ein bisschen so der Hintergrund dessen. Also das, da gab es eben schon bestimmte Diskussionen, die wir geführt haben und so eine bestimmte Herangehensweise an das Thema vielleicht. Und dann kam eben relativ plötzlich diese Entstehung von diesen Anti-AfD-Protesten mit einer linken Beteiligung und da waren wir halt alle irgendwie so ein bisschen angepisst, hat uns irgendwie so aggressiv gemacht, diese Heuchelei, diese Inszenierung, dieses alle müssen da jetzt hingehen zu irgendeiner Demo, wenn du da jetzt irgendwie nicht hingehst oder irgendwas sagst, so ist das auch direkt komisch und so und so ein bisschen war dann dieser Text zuerst so ein Projekt von so einer Art therapeutischem Gepöbel, um jetzt nicht komplett bekloppt zu werden, irgendwie halt irgendwie so etwas zu formulieren, auszusprechen, zu gucken, ob irgendwer da auch eine Sensibilität für hat und sowas ähnliches denkt und sich auch denkt, so sind alle verrückt geworden irgendwie. Genau, und das wollten wir dann aber irgendwie während des Pöbels so ein bisschen inhaltlich noch unterfüttern. Und da haben wir dann so ein bisschen diese Analyse der ganzen gescheiterten antifaschistischen Bündnispolitik verknüpft mit so ein paar Gedanken dazu, was hat der Faschismus eigentlich für eine Bedeutung, für eine Funktion in dieser sich verändernden Welt, wie können wir das verstehen und haben das dann auch verknüpft mit so ein paar anderen Diskussionen, die wir eben geführt hatten früher schon, zu psychoanalytischen Ansätzen, zu so einem Text von Gérard Granel, auf den wir uns im Text auch beziehen, über Faschismus und kapitalistische Totalität und genau, und haben einfach versucht, so ein paar Dinge eben zu verknüpfen, aus Anlass dieser Proteste, aber eigentlich mit einem Ansatz, der da so ein bisschen drüber hinausgeht und das irgendwie in einen größeren Kontext stellt eigentlich.
Ja, sehr gut. Na, da hast du ja eigentlich auch schon die perfekte Überleitung geschafft, weil das wäre jetzt auch so meine erste Frage oder mein erster Themenkomplex, auf den ich gerne ein bisschen näher eingehen möchte. Also du hast es schon erwähnt, ne, dass natürlich diese großen Anti-AfD-Demonstrationen zu Beginn des Jahres gewesen, die sicherlich eben Stein des Anstoßes waren, jetzt dieser Text erschienen ist. Jetzt kann man mittlerweile sagen, diese Demonstrationen hatten sicherlich jetzt den Hintergrund die Landtagswahlen, die ja dann jetzt ein halbes Jahr später, insbesondere in drei ostdeutschen Bundesländern stattgefunden haben, in irgendeiner Form zu beeinflussen. Jetzt muss man natürlich sagen, die AfD selbst auch schon seit längerem beobachtet und entsprechend eingestuft vom Verfassungsschutz und trotz dessen, dass eben diese Demonstrationen stattgefunden haben, ganz so wie erhofft ist es auf jeden Fall nicht eingetreten. Bei den Wahlen zumindest gab es nicht den erwarteten Einbruch und die AfD ist auf jeden Fall sehr stark aus diesen Wahlen zumindest erstmal rausgegangen. Und genau, du hast es schon als eine therapeutische Sitzung schon fast beschrieben, aber es ist eben auch genau das, dass man halt eben feststellen musste, dass diese Demonstrationen eben auch immer davon geprägt waren, dass man sich da ja doch auf eine merkwürdige Art und Weise dann doch sehr schnell eingereiht hat in all das, was auch gerne schon seit geraumer Zeit als Ampelregierung für sehr vieles zuständig ist, was man eigentlich kritisieren müsste. Und ihr geht ja auch weiter, ihr nehmt jetzt nicht nur die Parteien als Bezugspunkt, das zu kritisieren gibt, sondern geht ja auch nochmal auf die Zivilgesellschaft ein, die man nicht erst seit heute, auch schon in Teilen eben auch als einen verlängerten Arm der Regierungspolitik beschreiben muss. Und ihr habt da den schönen Satz gefunden, den ich jetzt mal im O-Ton wiedergebe: Je dunkler die Farben sind, in denen die mögliche Zukunft einer AfD-Regierung gemalt werden, umso heller erscheint die Gegenwart der bestehenden Verhältnisse, was das, glaube ich, ganz gut auf den Punkt bringt. Jetzt ist das natürlich alles doch auf eine gewisse Art sehr zugespitzt. Ich würde jetzt denken, das Ganze ist dann doch nochmal ein Stück weit facettenreicher. Es gibt sicherlich auch diese Punkte wie Stadt, Metropole versus Land, Provinz, sicherlich auch bei sowas immer zu beachten und wie sehr dann Bündnisse aussehen können oder wie sehr sich eben auch ein Antifaschismus gerierend in bestimmten Zusammenhängen. Deswegen vielleicht so ein bisschen am Anfang die Frage, die man sich wahrscheinlich auch nach dem Aufstand der Anständigen 2000 dann in vielen Antifa-Gruppen gestellt hatte: Was sind so Wegmarken, die als bedingungslos gelten sollten, hinter die man nicht zurückfallen sollte, um am Ende dann trotzdem noch in den Spiegel gucken zu können und zu sagen zu können, ja, das ist halt eine Art des Antifaschismus, zu dem stehe ich auch, ohne mich damit einer Sache gemein zu machen, was ich nicht möchte. Und damit verbunden, dann vielleicht doch auch eher in einem, ich sage jetzt mal, realpolitischen Rahmen, welche Spielräume gibt es da vielleicht auch im geltenden Recht? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber ich frage das deswegen, weil ich kenne es zumindest in Sachsen, gibt es so eine Diskussion, da gab es ja das ist nochmal so eine Diskussion für sich, aber ich fand es auch erstaunlich, es gab halt viel Sorge darum, dass jetzt überall die Fördergelder beiseite gelegt werden und die fallen halt aus. Es war jetzt nicht unbedingt immer so das, was es mit dem alltäglichen Leben macht, sondern es waren die ausbleibenden Fördergelder, wo die Sorge bestand. Und es gibt dann zumindest in Sachsen so ein Netzwerk, das nennt sich Polylux, die ganz bewusst davon sich abgekehrt haben, als eine Vereinsstruktur fungieren und eher dadurch ja nochmal ein Stück weit unabhängiger agieren, als jetzt völlig davon abzuhängen, wer da jetzt gerade irgendwie im Landtag sitzt. Und ich denke mal, wenn man jetzt nicht so auf 100% Gegenwehr schaltet und ja, das vielleicht auch sozusagen als ein Mittel sieht, wie man auch gerade eben in provinziellen Gegenden agiert. Was haltet ihr davon? Ist das was oder macht man sich mit der ganzen Gesamtscheiße damit auch gemein?
Ja, also ich meine, also klar ist das alles facettenreich und klar irgendwie macht es immer Sinn, sich die Verhältnisse irgendwie vor Ort anzugucken und auf dem Dorf und sonst was, die Realitäten irgendwie das stärkt natürlich dann die Auseinandersetzung immer so. Ich will das auch alles nicht ignorieren oder runterspielen, aber ich glaube, man muss das Ganze schon ein bisschen grundsätzlich angehen so. Also, und wenn du jetzt gefragt hast nach Wegmarken für quasi einen Antifaschismus, der irgendwie okay ist, oder einen modernen Antifaschismus, das ist ich. Also da fängt, glaube ich, das Problem halt einfach schon an so, und deswegen würde ich das auch einfach nicht machen. Also ich glaube, bei dieser ganzen Herangehensweise so wird ein Phänomen aus der Vergangenheit genommen. Also in dem Fall der historische Faschismus an der Macht, also so wie man ihn in Deutschland, in Italien kennengelernt hat, so als diese historische Phase. Und das wird dann auf die Zukunft projiziert. Und das ist dann eine vorgestellte Zukunft, also die ich mir irgendwie ausmale. Und die quasi aus der Vergangenheit hergeleitet wird, aber sozusagen die Gegenwart überspringt und dann quasi diese Vorstellung in meinem Kopf ist von der Zukunft so. Und das wird dann der Gegenwart gegenübergestellt, die gerade da ist. Und diese Gegenwart kommt dabei natürlich eigentlich immer recht gut weg, verhältnismäßig so, ne? Weil ich kann mir ja immer irgendwas Schlimmeres vorstellen. Ich kann mir ja immer diesen Faschismus vorstellen oder irgendwie Konzentrationslager oder Krieg oder sonst irgendwas, ne? Also so immer irgendwie noch was drauflegen so. Und dann entsteht aus dieser Gegenüberstellung von Gegenwart und dieser Zukunftsprojektion aus der Vergangenheit, entsteht dann das Bedürfnis, diese Gegenwart verteidigen zu müssen als das kleinere Übel vor dieser noch größeren Gefahr, die in der Zukunft droht. Wir haben in dem Text, sind wir so ein bisschen rumgeritten auf so ein Zitat von einem IL-Sprecher, der nach Essen zu diesem AfD-Parteitag mobilisiert hat. Und das, also ich nehme jetzt das Zitat, ne, aber ich glaube, das steht jetzt für viele irgendwie antifaschistische Kräfte auch über die IL hinaus so, ne? Und der hat gesagt, wir verteidigen in Essen die Gesellschaft der vielen und ihre feministischen, antirassistischen und klimagerechten Errungenschaften. Und also als ich dieses Zitat gelesen habe, also ich meine, was muss man da rein projizieren eigentlich, um auf sowas Absurdes zu kommen? Also ne, so, also ich, wir alle leben hier irgendwie in diesem Land leider und da werden Jugendliche abgeschoben, die ihr ganzes Leben in Deutschland aufgewachsen sind. Wie kann man dann so etwas schreiben oder sagen, Gesellschaft der vielen, dass wir irgendwie in einer Gesellschaft der vielen leben, die wir dann verteidigen möchten, so? Also was, also sind diese vielen, gehören diese Leute, die da abgeschoben werden, eigentlich zu diesen vielen? Ist das ihre Gesellschaft so? Warum werden sie dann daraus abgeschoben so? Ist das, also ist diese Gesellschaft der vielen dann etwas Verteidigenswertes, nur weil die Leute nicht gleich totgeschlagen werden oder versklavt werden? Also ist das der Maßstab, den man an eine verteidigenswerte Gesellschaft irgendwie richtet? Also ich werde so eine Gesellschaft nicht verteidigen so. Und ich möchte da auch diese Modalitäten, wie jetzt die Menschen gerade unterdrückt und sortiert werden, da möchte ich jetzt nicht irgendwas davon Errungenschaft nennen, dass die jetzt irgendwie anders zugerichtet werden als in den 30ern so. Also das ist, oder in den 50ern irgendwie, das ist für mich keine Errungenschaft so. Also ne, und das, also für mich ist, also so ein Zitat, das kommt ja irgendwo her. Das kommt, glaube ich, genau aus diesem Prozess, dass ich eben mir vorstelle, diese Gegenwart, da sind ja schon noch ein paar nette Dinge so. Und wenn jetzt der Faschismus wäre, das wäre doch alles ganz viel furchtbarer. So, und, ne, und das, also für, das ist, glaube ich, dieser Prozess, der da entsteht. Und darin verschwindet eine historische Kontinuität. Die zwischen Faschismus und Demokratie nämlich, dass also der Faschismus ja entstanden ist aus der bürgerlich-demokratischen Gesellschaft unter Mitwirkung von quasi liberalen Kräften, also unter entscheidender Mitwirkung, und dass umgekehrt diese postfaschistische Gesellschaft, in der wir heute leben, ja auch aus dem Faschismus entstanden ist und dass das nicht Gegensätze sind einfach, sondern dass es da Kontinuitäten gibt und dass es Prägungen gibt irgendwie dieser Gesellschaft so. Und diese Beziehung zwischen Vergangenheit und Gegenwart verschwindet aber. Die Vergangenheit ist dann nur noch so eine Kulisse für die Projektion des Faschismus auf die Zukunft. Ne? Dann wird dann gesagt, so ja, da sieht man jetzt wieder jetzt, wie die das machen werden. Was weiß ich, in den 30ern hat es so und so angefangen und heute ist es auch so ähnlich und so. Ne? Also es ist einfach, das ist keine wirkliche historische Analyse des Prozesses, der da passiert ist, sondern es ist einfach eine Folie. So, und von dieser Folie quasi kann ich dann herleiten, was ich tun muss, damit diese Vergangenheit vermeintlich nicht nochmal eintritt, sich nicht nochmal wiederholt. Aber diese Vergangenheit wiederholt sich nicht einfach so. Das ist, das gibt es nicht, diesen Kreislauf des Wiederholens. So funktioniert Geschichte nicht. Genau, und das Zweite, was verschwindet, ist hinter dieser Frage, wie kann die bürgerliche Gesellschaft gegen den Faschismus verteidigt werden? Da verschwindet die Frage, wie kann eigentlich diese bürgerliche Gesellschaft, die das Problem ist, auch das Problem des Faschismus ist, der aus ihr entstanden ist, wie gesagt, wie kann diese bürgerliche Gesellschaft angegriffen und abgeschafft werden? So, darüber spricht halt keiner mehr. So, ne? Stattdessen reden alle irgendwie, wir müssen jetzt diese bürgerliche Gesellschaft verteidigen. So. Und das ist aber das, worüber wir eigentlich sprechen würden. Also wir würden sagen, so die Katastrophe ist nicht das, was kommt, was uns droht, sondern das, was schon hier ist. Also ne, das, die ganze Scheiße, die jetzt passiert auf der Welt, so die Zerstörung dieser Welt, die Verelendung, die Entwürdigung, die ganzen Massaker, das Gemetzel irgendwie in Gaza oder der Ukraine oder überall sonst im Sudan irgendwie, ne, also das alles, was das passiert, so, ne, alles, was auch vor unserer Haustür passiert an Verelendung jeden Tag, so, also das quasi wollen wir umwerfen, so, all diese Verhältnisse wollen wir umwerfen und deswegen quasi nennen wir uns Kommunistinnen, so. Und dafür müssten wir Wegmarken entwickeln, so, ne, dafür müssten wir Fragen formulieren, wie können wir diese Verhältnisse umwerfen? Wie können wir eine Situation herstellen, in der das denkbar ist? So. Und dann quasi können wir aus diesem Weg dann auch überlegen, so was spielt der Faschismus für eine Rolle darin, dass der Faschismus dann eine Variante der Konterrevolution wieder werden kann oder so. Ne? Also das muss man ernst nehmen. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist irrelevant, über Faschismus zu sprechen. Ne? Aber so, glaube ich, muss man das aufziehen, damit man nicht immer in diese gleiche Sackgasse am Ende doch kommt, dass man dann doch auf die Gegenwart guckt als kleineres Übel und dann doch irgendwie denkt, so mit wem muss ich das jetzt verteidigen und dann immer wieder bei den Gleichen landet und bei dem gleichen Scheiß. Also ich glaube, das ist eine Sackgasse, aus der du nicht rauskommst, wenn du quasi den Antifaschismus aus dieser Fragestellung heraus entwickelst. So.
Okay.
Vielleicht, genau, einfach nochmal kurz Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich bin Heinrich. Ich wollte quasi jetzt weniger nochmal was ergänzen zu Jonathan, aber das vielleicht nochmal so zuspitzen. Also der Antifaschismus bleibt quasi bürgerliche Wohlfühlpolitik, wenn wir keine Idee vom Kommunismus haben oder eine Strategie, Kommunismus als Bewegung oder wie auch immer. Und das, finde ich, merkt man aktuell in linken Debatten, und das hat eben Jonathan ausgeführt, dass der Faschismus quasi als eine Bedrohung der Errungenschaften, der bürgerlichen Errungenschaften gesehen wird. Und damit kippt aber das Verhältnis, weil dadurch der Faschismus in Anführungsstrichen eine Bedrohung der Ordnung wird. Ich glaube, dass in dem Text taucht das auch auf. Und stattdessen müssten wir ihn als quasi Kraft der Ordnung begreifen. Und damit kriegt es quasi auch wieder ein revolutionäres Verhältnis, wenn wir eine Idee vom Kommunismus haben oder wie wir da hinkommen wollen, Strategie etc. pp., dann kriegen wir auch eine Idee davon, was es bedeuten könnte, einen revolutionären Antifaschismus zu entwickeln. Und das Denken so umzugehen, wäre, glaube ich, notwendig, damit eben der notwendige Kampf gegen das, was wir eben heute Faschismus nennen, das hatte Jonathan auch schon erwähnt, das ist jetzt auch nichts, was man irgendwie kleinreden sollte. Also ja, man sagt im Osten so, aber das ist ja, gibt es irgendwie in Gesamtdeutschland und global, also dass irgendwie Migrantinnen getötet werden, dass Queer-Personen bedroht werden und so weiter. Das muss nicht alles aufzählen, das ist ja ein reales Problem, aber dafür müssen wir irgendwie dieses Verhältnis zwischen Antifaschismus und Kommunismus irgendwie wieder verdrehen, damit wir diesen Kampf auch real gewinnen können. Oder uns zumindest adäquat verteidigen können dagegen.
Ja. Voll, ich mit, wo ich natürlich jetzt, oder wo natürlich, glaube ich, gerade einfach die Strahlkraft ist bei rechten Kräften, ist, glaube ich, dieses, für mich natürlich halt vermeintliche, aber dieses nonkonforme Moment, was da gerade viel da mitschwingt, ne? Weil du hast gerade gesagt, das Ganze irgendwie als Kraft der Ordnung begreifen. Ich glaube oder habe eben den Eindruck, dass es halt nach wie vor eben schon eben ein sehr wichtiges Moment ist für viele, dass wenn man sich ne, durch banalste Dinge, die irgendwie die irgendwelche Lebensfragen betreffen oder jetzt natürlich halt irgendwie auch diese ganze Sprachdiskussion, die immer wieder aufploppt und dass da natürlich halt irgendwie so eine Sache ist, die ja, da haben, glaube ich, die Rechten einfach gerade zumindest halt irgendwie ja, einfach gerade irgendwie einen anderen Punkt, weil man sich wahrscheinlich auch eben in der herrschenden Regierung dann auch als ein gemeinsames Bollwerk versteht und ja, sozusagen da dieses Nicht-Establishment-Begehren doch halt irgendwie breit verankert ist und jetzt leider Gottes das meistens eben sozusagen anhand solcher Kleinigkeiten ausgemacht wird, die man dann halt bei so rechten Kräften sieht und man denkt, dadurch ist man jetzt halt besonders nonkonform.
Ja, genau, also es gibt diesen vermeintlichen Widerspruch irgendwie zwischen Nonkonformität und Ordnung, aber letztendlich glaube ich, dass das und da haben wir uns versucht, auch in dem Text so psychoanalytisch zu nähern, dass das im Grunde genommen zwei Seiten derselben Medaille ist. Also wir können da später noch drauf eingehen. Ansonsten könnte ich jetzt auch noch mal kurz machen.
Ja, also vielleicht nutzen wir das einfach bei der Gelegenheit. Also genau, ich hätte das später dann eh nochmal genauer aufgenommen, aber genau, geh ruhig jetzt gerade noch ein.
Ja, dann versuche ich es mal. Also es ist eine komplizierte Sache mit der Psychoanalyse. Das sage ich jetzt nicht so im Außen, sondern auch zu mir selber. Also quasi so die Idee der Kantschen und linken Psychoanalyse ist im Grunde genommen, dass der Industriekapitalismus oder der Fordismus im Grunde genommen von der traditionellen väterlichen Autorität geprägt ist. Das nennt man Diskurs des Herrn. Und das quasi mit den 60er, 70er Jahren quasi eine Veränderung in der Subjektivierungsstruktur der Menschen gibt, also dass die Autorität quasi vom Gesetz losgelöst wird und sich stattdessen quasi das Versprechen der unbeschränkten Möglichkeit des Genießens ausbreitet. Das klingt jetzt sehr abstrakt, ist auch, wird aber gleich hoffentlich noch ein bisschen verständlicher oder konkreter. Und mit dieser väterlichen Autorität schindet im Grunde genommen die Ordnung, die das Genießen und Verbot reguliert hat. Und dabei sind Gesetz und Verbot jetzt im juristischen Sinne gemeint, also natürlich gibt es immer noch Gesetze, sondern eben im psychoanalytischen Sinne auf der Ebene der Subjekte und der Subjektivierung ist, was ist dieses Gesetz gemeint. Und dieser Diskurs des Herrn sagt im Grunde genommen, ich darf nicht unbeschränkt genießen. Der Vater erlaubt das nicht. Und das ist quasi so ein kindlicher Sozialisierungs- oder Subjektivierungsprozess, der sich dann später, wenn man älter wird, gesellschaftliche Konventionen lernt und so weiter, wird diese Instanz des verbietenden Vaters oder dieser Herr quasi internalisiert und strukturiert dann das Über-Ich. Und Lacan sagt das quasi in Auseinandersetzung mit der 68er-Bewegung schon, dass im Grunde genommen diese Autorität des Vaters, der Diskurs des Herrn, und das ist schon auch heute Perspektive oder für die Hochzeit, glaube ich, relativ sicher sagen, weil ich finde das überzeugend, der vollständig ausgehöhlt. Also der existiert nicht mehr und wurde eben stattdessen durch den Imperativ des ersetzt. Das nennt er den Diskurs der Universität. Und es wird gleich noch deutlich, warum Diversität, also warum mit dem Diskurs quasi den Namen der Universität gibt. Und dieser Imperativ des Genießens sagt, es lässt sich unbegrenzt genießen, wenn man sich nur das Wissen dazu aneignet, durch Expertentum, Aneignung, Coachings, Trainings, Lifehacks, Ratgeber und so weiter. Das kennen wir alle, wie heute einem irgendwie an jeder Ecke der Gesellschaft irgendein Wissen vermittelt wird, nachdem man irgendwie sein Genießen quasi erreichen kann. Vielleicht ein ganz gutes Beispiel, um das Ansehen zu machen. Beispiel, das kennen wir vielleicht alle aus unseren Familien zusammen. Wir müssen zur Oma. Gut, also ich, um nochmal quasi das so sehr plastisch zu machen, was es mit diesem Unterschied zwischen dem Diskurs des Herrn und dem Diskurs der Universität auf sich hat. Das kennen wir vielleicht alle aus unseren familiären Zusammenhängen. Der alljährliche Besuch bei den Großeltern steht an. Im Diskurs des Vaters sagen die Eltern, du kommst mit zur Oma, keine Diskussion. Im Diskurs der Universität ist es so, dass die Eltern sagen, wenn du nicht willst, ist das okay. Du musst nur wissen, dass deine Oma und dein Opa vielleicht enttäuscht sein werden, dass sie dich nicht sehen. Das führt dazu, dass es quasi eben das eine ist, das Verbot, und das andere ist die Wissensausbreitung, in der du dann selber entscheidest. Das kennt man auch viel aus antiautoritärer Erziehung, ist aber gar nicht so antiautoritär, weil es letztendlich die Herrschaft nur in sich selber hinein verlagert. Und dieser Diskurs der Universität, der suggeriert jetzt eben eine totale Ermöglichung des Genießens, wenn man eben nur genug Wissen hat, wie man dieses Genießen erreichen kann. Die Psychoanalyse sagt aber, dass das unmöglich ist, dass man erst eigentlich an der Schranke, da wo das Verbot entsteht, genießen kann. Und jetzt ein schrankenloses Genießen, wie es der Diskurs der Universität suggeriert, ist eigentlich, so würde die Psychoanalyse sagen, ein Genießen ohne Genießen. Und wenn man sich jetzt anguckt, da hat Todd McGowan auch was zugeschrieben, wie das quasi in der fordistischen Ära und in der Zeit des Industriekapitalismus funktioniert hat, also im Diskurs des Vaters, dann kann man da, so sagt er, beobachten, dass es noch eine ideologische Differenz zwischen, jetzt mal ganz grob gesagt, Konservatismus und Emanzipation gab. Das sind zwei konkurrierende Formen des Genießens. Die emanzipatorische Seite genießt, indem sie die Macht herausfordert und ist eine sehr produktive Form des Genießens, weil eben dieses damit einhergehende Risiko, das Gesetz, den Vater, den Herrn herauszufordern, das Genießen bestärkt. Und das konservative Genießen entsteht aus der Identifikation mit der Autorität, die ebenfalls eine erotische Komponente hat. Also auch da wird quasi, funktioniert das Genießen eben über die Identifikation mit der Autorität. Jetzt hat natürlich die emanzipatorische Seite ein Problem, wenn dieses Verbot oder die Übertretung des Verbots entfällt. Heute ist alles erlaubt und damit fällt quasi der zentrale Punkt, an dem das Genießen steht, weg oder wird zumindest schwieriger. Der konservative Populismus, der Faschismus, autoritäre Regime oder Bewegungen heutzutage, und da würde ich sagen, sind deshalb so erfolgreich, darauf hast du ja auch angespielt, warum sind die eigentlich so erfolgreich? Weil sie eben nicht die Herren herausfordert, den Vater, sondern die Experten. Und deswegen ist sie quasi auch erfolgreicher als die Linke, weil die Linke Teil dieses Diskurs der Universität ist und ihn quasi selber reproduziert, während die konservativen Rechten und so weiter im Grunde genommen diesen Expertendiskurs herausfordern. Also der traditionelle Herr, auch heute, nehmen wir mal Trump am besten, da passt es einfach wie die Faust aufs Auge, der verbietet nicht das Genießen, sondern befreit im Grunde genommen die Subjekte von der Einschränkung des Genießens. Also der behauptet, ihr könnt grenzenlos genießen. Das ist natürlich eine Lüge, aber er sagt es. Und er stellt das Wissen dazu bereit, indem er sagt, grab them by the pussy. Das ist kein Verbot, sondern im Gegenteil eine Enthemmung. Und sie ist auch nicht klassisch konservativ. Wir kennen das auch aus den Klimadiskursen, ne? Also es wird sich einfach geweigert zu glauben, was von den Wissensautoritäten verkündet wird. Das heißt, sie legen keine neuen Verbote fest, sondern zeigen Möglichkeiten auf, beziehungsweise eben stellen das Wissen zur Verfügung, diese Verbote zu umgehen. Und wenn jetzt eben Rechte so heute diese Vaterfiguren inszenieren, eben wie Trump oder Bolsonaro oder ja, bleiben wir mal bei den beiden, beruhen die eben nicht auf der Rückkehr zur alten Ordnung, wie sie das aber ja selber behaupten, sondern eigentlich auf der Übertretung dessen, was eben im heutigen Experten, im herrschenden Expertendiskurs als wahr anerkannt wird. Und das ist, finde ich, das Interessante, weil sie dadurch quasi eine hemmungslose Übertretung legitimieren mit quasi dem Alibi der Rückkehr zu traditionellen Werten. Und das ist der Punkt, wo eben Protest und Gehorsam sich gleichzeitig genießen lassen. Wo sie eigentlich im traditionellen Gegensatz konservativer und emanzipatorischer Politik eben noch auseinandergefallen sind. Und da würde ich dann jetzt nochmal die Brücke vielleicht kurz zur Linken schlagen. Warum ist die nicht erfolgreich? Ich hatte das kurz angesprochen, dass das meiner Meinung nach daran liegt, dass sie in diesem Diskurs der Universität gefangen ist und letztendlich der Unterschied zwischen rechts und links heutzutage nur noch darin besteht, eigentlich wie dieser unbeschränkte Zugang zum Genießen organisiert wird. Also die Rechten sind vollkommen enthemmt. Auf der linken Seite findet man im Grunde genommen eine ganz ähnliche, von der Subjektstruktur was ganz Ähnliches, nur dass sie eben, wie gesagt, anders organisiert wird, nämlich wenn man sich beispielsweise die Verzichtsethik anguckt, dann ist das quasi auf eine masochistische Art und Weise auch die Ermöglichkeit von unbegrenztem Genießen. Vielleicht erstmal so viel dazu. Ich hoffe, das war jetzt verständlich, also welche Rolle das quasi in Bezug jetzt auf das, was wir heute Faschismus nennen, spielt. Genau, vielleicht erstmal so weit. Vielleicht willst du mich noch ergänzen, Jonathan. Oder du hast noch Fragen.
Nee, also an der Stelle müsste ich jetzt gar nicht dringend was ergänzen. Also genau.
Ich soweit auch nicht. Also ich fand, dass es finde auf jeden Fall, dass das ein sehr interessanter Zugang ist. Also danke für diesen Exkurs quasi, das ganze Phänomen auch nochmal psychoanalytisch zu betrachten. Ich würde jetzt den Rahmen nochmal ein bisschen größer ziehen und nochmal auf einen anderen Punkt kommen, den ihr in euren Text ja auch nochmal näher beschreibt. Und zwar den Übergang, den ihr so in den 60er, 70er Jahren festmacht, von einer fordistischen hin zu einer neoliberalen Produktionsweise. Und ihr auch explizit nochmal benennt, dass dieser Prozess definitiv nicht als rein ökonomisch betrachtet werden darf und viele Aspekte mit einschließt. Und infolgedessen ihr davon schreibt, dass quasi im Zusammenhang mit diesem Umschlag das Terrain des historischen Faschismus nicht einfach wieder aufgebaut werden kann. Und jetzt quasi nochmal der Sprung in die Vergangenheit. Könntet ihr jetzt da auch nochmal ein bisschen näher drauf eingehen? Also wie hat dieser Prozess stattgefunden? Wie sehr hat das damit was zu tun, dass eben dieses Terrain des historischen Faschismus dadurch zerstört oder beziehungsweise nicht einfach aufgebaut werden kann? Und jetzt auch nochmal eingehender, vielleicht auf die Begriffe eingehen, Landnahme und Seele, die dann immer wieder eine Rolle bei euch spielen. Und ja, speziell Seele, ich meine, euer Text, der ist definitiv ja an einem sehr materialistischen Zugang auf die Welt gekennzeichnet, logischerweise. Da würde jetzt natürlich vielleicht so ein Begriff wie Seele erstmal ein Stück weit verunsichern oder verwirren. Also deswegen auch nochmal, ne, vielleicht auf diese Begriffe Landnahme und Seele nochmal ein bisschen näher eingehen, bitte.
Ja, ich würde dann vielleicht, wenn das mit dem Ton bei mir klappt, nochmal auch jetzt direkt anschließen, weil das gut zu dem psychoanalytischen Zugang passt. Also der psychoanalytische Zugang war ja, ist von uns ein Versuch, irgendwie den Faschismus von heute neu zu denken. Das, was wir dann quasi so politökonomisch versuchen, in den 1970er Jahren zu beschreiben, ist eben ein politökonomischer Zugang, aber fällt im Grunde genommen genau mit dem, was ich gerade versucht habe, kurz zu umreißen, im Grunde genommen zusammen. Also es sind einfach unterschiedliche Ebenen, von denen man sich irgendwie dem Problem nähern kann. Und genau, du hattest das ja schon eingeführt, also das ist, glaube ich, auch so in der Forschung unumstritten, dass in den 1970er Jahren der Kapitalismus in eine tiefgreifende Krise gerät und im Grunde genommen aus der Überakkumulationskrise dann eine handfeste Profitkrise wird, die sich, da gibt es wahrscheinlich tausend Aspekte, die man jetzt aufführen kann, aber für uns waren da vor allen Dingen drei Punkte wichtig. Zum einen die Finanzialisierung, die Logistikrevolution und die historische Deindustrialisierung. Also historische Deindustrialisierung deswegen, weil wir natürlich nicht sagen wollen, es gibt keine Industrie mehr, aber im historischen Maßstab, im Kapitalismus findet da eine ernstzunehmende Deindustrialisierung global statt. Und mit diesen drei Punkten rückt quasi die Zirkulationssphäre des Kapitals ins Zentrum als Paradigma oder zentraler Pfeiler der Kapitalreproduktion. Also der Sphäre, wo nicht Mehrwert produziert wird, sondern Mehrwert zirkuliert und quasi in Geld in Anführungsstrichen umgewandelt wird, also da, wo die Realisierung des Mehrwerts stattfindet. Und damit findet eine ganz grundlegende Umwälzung aller gesellschaftlichen Bereiche statt. Also man könnte das dann noch weiterführen für Architektur, für Stadtplanung, für die familiäre Haushaltsführung oder eben das Arbeitsregime. Und vielleicht nur kurz, weil das dann wichtig nochmal für den Faschismus wird, jetzt an zwei Beispielen. Einmal der Deindustrialisierung. Also der Ort der Fabrik, des Industriekapitalismus als Architektur, als Ort eines spezifischen Arbeitsregimes, also um es kurz zu sagen, als einheitlicher Erfahrungsraum, löst sich auf und stattdessen entwickelt sich zunehmend ein globaler, informeller Arbeitssektor. Wir sind mit Phänomenen wie Scheinselbstständigkeit konfrontiert und einem extrem fragmentierten Dienstleistungssektor, also im Gegensatz zu früher einem hochgradig zersplitterten Erfahrungsraum. Und auch die Finanzialisierung, also quasi die Beschleunigung und Intensivierung der Mehrwertrealisierung kriegt eine unheimliche Dimension. Und im Bereich der Logistikrevolution reden wir natürlich über Just-in-Time-Produktion, die DIN-Normierung von Containern und so weiter. Und das führt alles dazu, dass die Zirkulationssphäre zentral wird. Und das hat dann natürlich, so würden wir behaupten, auch eine Konsequenz für alle politischen Formationen, die ihren Ursprung eben im Zeitalter des Industriekapitalismus haben. Also denen wird quasi ihre materielle Basis entzogen. Also die Kleinfamilie des 19. und 20. Jahrhunderts, der Nationalstaat als Dreh- und Angelpunkt, das Industrieproletariat als revolutionäres Subjekt, all das verliert quasi seine Bedeutung. Und damit, beziehungsweise in dem Zuge natürlich auch die ganzen Begrifflichkeiten, in denen wir Vergangenheit gedacht, also die Vergangenheit gedacht wurde, aber auch gelebt wurde, sind dann eben heute nicht mehr adäquat, um Gesellschaft zu verstehen und zu gestalten. Also seien es so Begriffe wie Masse oder Repräsentation. Und deswegen haben wir dann jetzt im Vergleich zu heute das Phänomen dann Gerontofaschismus, also Geronto quasi das alte Menschen betreffend, auf Alter beruhend, bedeutet Geronto, verwendet. Das ist ein Begriff, den Bifo Berardi verwendet hat, um sich eben dem Unterschied vom historischen zum aktuellen Faschismus anzunähern. Und das ist natürlich bis heute eine Diskussion, was ist eigentlich Faschismus, aber Bifo Berardi sagt, auf der Ebene der Geschichtsphilosophie war der historische Faschismus futuristisch, jugendlich, expansionistisch, imperial, fortschrittlich und männlich. Und wenn wir uns heutige Faschismen angucken, dann finden wir da eigentlich nur noch ideologische Versatzstücke von damals, aber keine kohärente Ideologie mehr. Also wenn wir an Meloni denken, also eine Powerfrau an der Spitze der Fratelli Italia, die Italia. Wir haben Alice Weidel als offen lesbische Spitzenkandidatin der AfD. Selbst Putin hat quasi seinen Angriff auf die Ukraine quasi mit einer Verteidigungsrhetorik begründet und trauert dem Zahnreich nach. Und das ist was vollkommen anderes, als wenn man sich die Lebensraumpolitik der Nazis anschaut. Also das heißt, der heutige Faschismus ist eigentlich von der Angst vor der Gegenwart und Zukunft getrieben. Seine Wut speist sich irgendwie aus dem Verlorenen der Vergangenheit. Er hat Angst vor Invasion statt Expansion. Er hat Wut, ob des Verlusts von irgendwie Familie, Religion, Vollzeitarbeit, der imaginierten Fleischmensa, dem röhrenden Sechser BMW, keine Ahnung. Und ja, Bifo fasst das dann am Ende zusammen, indem er sagt, also das ist ein Faschismus des senilen Alters, das ist irgendwie eine wütende Reaktion auf die Alterung der weißen Rasse. Und insofern sei der Faschismus heute was vollkommen anderes. Und ich finde es, oder wir fanden das irgendwie sehr, sehr einleuchtend. Und deswegen ist eben auch der Antifaschismus, da kommen wir dann auch wieder darauf zurück, so zahnlos, verzweifelt und wirkungslos, weil er den aktuellen Faschismus wie den historischen behandelt. Naja, und dann, um es zu beenden, haben wir das Spiel noch weitergetrieben und noch den Gerontosozialismus hinzugenommen, dem das gleiche Schicksal ereilt. Und insofern das ja alles Verteidigungslinien und Besitzstandswahrung ist, aber quasi keine Kräfte, die im Grunde genommen den Kapitalismus modernisieren und vorantreiben können und auch nicht gewinnen werden, um es jetzt wirklich mal zuzuspitzen. Das heißt, die heutige Gefahr, würde ich sagen, geht vom transhumanistischen, ökologischen Extremismus der Mitte aus oder so. Ja, ich bleib erstmal dabei. Achso, nee, vielleicht, Entschuldigung noch, weil du explizit gefragt hattest zur Landnahme und zur Seele, um dann deine Frage zu beantworten. Wenn wir davon ausgehen, und die These stellen wir ja im Zeitalter der Ökologie auf, dass es dieses Potenzial des ökologischen Akkumulationsregimes gibt und ein zentrales Element die Landnahme der Seele ist, dann müssen wir sagen, hilft Seele und Landnahme nicht, um den heutigen Faschismus zu verstehen, weil er eben dieses Zukunftsprojekt, eine Idee der kapitalistischen Modernisierung nicht hat.
Ja, vielleicht würde ich noch mal ganz kurz einsteigen bei diesem Landnahme-Seele-Thema. Genau, so ein bisschen, also um das noch mal den Kontext vielleicht noch mal zu erklären. Also Landnahme ist ja ein Konzept von Rosa Luxemburgs Analyse des Kapitalismus und des Imperialismus, was dann Klaus Dörre so ein bisschen wieder repopularisiert hat, so vor einigen Jahren so. Und das geht eigentlich davon aus, dass der Kapitalismus eben immer ein Außen benötigt, was noch nicht vollständig in Wert gesetzt ist, wo er dann wieder einen neuen Akkumulationsprozess initiieren kann. So. Dann quasi ne, vermisst er quasi dieses neue außerhalb gelegene Terrain, zerstört das, was vorher da an Beziehungen da ist und versucht dann eben darauf quasi wertförmige Beziehungen aufzubauen. So. Und das ist eben dieser Prozess der Landnahme. Und das ist eben ein Prozess, der quasi im 19. oder 20. Jahrhundert noch sehr stark auch tatsächlich über irgendwie eine räumlich-territoriale Landnahme funktioniert. Dass also es tatsächlich ja Gebiete gibt, die eben noch nicht marktförmig irgendwie vor allem organisiert sind oder Bereiche in der Gesellschaft, die das noch nicht sind. Und diese Bereiche werden aber, würden wir sagen, immer weniger. Also immer mehr der Welt, sowohl wenn wir quasi das räumlich-territorial denken, als auch wenn wir quasi uns die Frage der Durchdringung der Gesellschaft denken, ist eben kapitalistisch schon organisiert. Dieses Außen wird immer kleiner. Und das, was wir dann beobachten, ist unserer Meinung nach, dass es eben diesen Zugriff gibt auf das Innerste sozusagen des Menschen selber, also auf unsere Vorlieben, Affekte, Beziehungen, auf unser Sexualleben, auf die Musik, die wir hören, irgendwie, was wir daran denken, dabei denken, so wie das verknüpft ist mit unserer Persönlichkeit, ne? Also das, was quasi im Bereich der digitalen Mehrwertschöpfung da gerade passiert, das ist quasi eben der Zugriff auf all das, und das fanden wir durch den Begriff der Seele eigentlich ganz schön ausgedrückt. So, wir haben uns da ein bisschen bedient an ein paar Stellen auch aus dem konspirationistischen Manifest, die wir da recht poetisch fanden. So, und genau, ebenfalls da haben wir auch gefunden, dass Josef Stalin in einer Ansprache an den Schriftstellerkongress in der Sowjetunion von Ingenieuren der Seele gesprochen hat, die er da adressiert hat. Das heißt also, dass wir uns auch auf einer sozusagen traditionell soliden, marxistischen, materialistischen Ebene befinden, wenn wir auch von Seele sprechen. Also zumindest das kann man uns nicht vorwerfen. Nee, aber genau, wir fanden es einfach recht schön poetisch.
Ja.
Noch kurz als Ergänzung, es ist poetisch und es ist gleichzeitig wirklich auch ein Begriff, der in der materialistischen Tradition seinen Platz hat, weil er eben etwas beschreibt, was heute nicht mehr wirklich zusammengedacht wird. Also das Verhältnis vom Leib und der Seele. Also dass die Seele eben mehr ist als Emotionen und Affekte und immer war, also erstmal das und zweitens auch immer zusammen gedacht werden muss mit dem Körper. Also insofern beschreibt der Begriff irgendwie die Subjektkonstitution irgendwie, finde ich, besser als eben wenn man von Körper redet oder nur von Emotionen oder nur so.
Ja. Ich würde vielleicht nochmal kurz einhaken zu diesem expansiven Moment, wo du speziell jetzt gerade gesagt hattest, das ist etwas, was gerade so einen historischen Faschismus gekennzeichnet hat. Ich sehe das so ein bisschen ambivalent, weil ich habe schon den Eindruck, das gibt heute schon auch vermehrt nochmal die Rückbesinnung, und da habe ich auch tatsächlich den Eindruck, da hat sich innerhalb der Rechten auch nochmal was getan, dass das einfach nochmal einen größeren Raum mittlerweile so annimmt, und zwar so diese ganze Idee, die ja dann auch gerne mit so einem Konzept von einem Ethnopluralismus in Verbindung steht, und da gibt es heute schon auch so Phänomene zu beobachten, dass jetzt zum Beispiel, wenn ihr euch erinnert, Maximilian Krah als Spitzenkandidat der AfD bei den Europawahlen, der dann quasi von der Partei um Marie Le Pen gecancelt wurde, gerade mit dem Verweis, dass er sich positiv auf die SS bezogen hat oder nicht positiv, aber zumindest gesagt hat, naja, da muss man genauer hinschauen und da gibt es ja auch ne, die Paar, die jetzt vielleicht doch nicht sich all dieser Verbrechen irgendwie gemein gemacht hätten. Und da gab es auch schon so Stimmen innerhalb einer Rechten, die halt eben auch teilweise jetzt wieder so beispielsweise die Waffen-SS jetzt als so ein Verbund begreifen, der viel von der Idee gelebt hat, der so ja schon quasi auch einen transnationalen Gedanken verbunden war. Und ich habe den Eindruck, dass eben ne, dieses, dass es das irgendwie auch innerhalb einer Rechten schon immer so gab, ne, diesen Gedanken in dem Pluralismus, dass es da natürlich alles durch Zwang vermittelt stattfindet, aber trotz dessen, wenn dann man dann an seinem ethnisch zugeordneten Platz irgendwie bleibt, dann ist das auch schon so okay und man, wie gesagt, man greift dann teilweise so Gedanken auf, die man auch schon in den 20ern, 30ern so verhandelt hat. Ja, das vielleicht so als Ergänzung. Ich weiß nicht, ist das komplett falsch oder wie würdet ihr das sehen?
Ja, nee, also ich würde nicht sagen, dass das komplett falsch ist, aber ich glaube, dass dass wir ein bisschen was anderes vielleicht noch meinten. Also natürlich gibt es quasi einen biologischen Rassismus oder eine völkische Tradition, an die angeknüpft wird oder so, wie jetzt das, was du von K. gesagt hast. So. Aber so ein bisschen wäre die Frage, können wir uns vorstellen, dass es quasi ein faschistisches Projekt gibt, was quasi eine neue Idee hat vom Menschen, vom Volk, von der Nation, so, ne? Also, und das dann sagt so, okay, auf dieser Basis quasi werden wir jetzt alle anderen unterdrücken, werden wir quasi dieses Territorium dieser Nation oder dieses Volks wiederherstellen und so, ne? Also du hattest ja beispielsweise im italienischen Faschismus ging es ganz krass um die Kolonialisierung eben der vermeintlich früheren Gebiete so im heutigen Kroatien oder und Slowenien und sowas, ne? Also es ging um die Kolonialisierung irgendwie von Nordafrika, was quasi dann auch als italienisches Stammgebiet eines Mittelmeerreichs angesehen wurde und so, ne? Also das war quasi ja eine territoriale Expansion, wo ganz klar war, so, wir gehen dahin und erobern das, weil uns das gehört. Wir brauchen das für unser Volk, das braucht ein Territorium, das braucht Land und das ist auch unser Recht und wir kümmern uns um nichts anderes und sowas, ne? Also das und das war etwas Mobilisierendes, ne? Also für diese dann so adressierte oder konstruierte Volksgemeinschaft so. Und das war hatte auch was mit quasi mit einer Idee von Bevölkerungspolitik zu tun, so dass man diesen Raum schaffen muss. Also und ich würde sagen, diese Konzepte funktionieren heute so nicht mehr so. Also ich meine, du hast quasi die ganze Zeit ja Angst, dass dieses Volk, was die sich herbeikonstruieren, das schrumpft ja, das ist ja bedroht quasi so, das braucht ja nicht mehr Raum, sondern das wird ja sozusagen gerade von außen überrannt und durchmischt so in ihrer Sprache, ne? Also so das ist, glaube ich, ne, eben diese defensive Konzeption irgendwie, die Bifo Berardi angesprochen hat, dass das eben dass der Faschismus des senilen Alters, der Angst ist irgendwie und nicht quasi der eines offensiven, modernen Projekts. So. Aber dass die Adressierung von diesem Volk, die funktioniert natürlich zum Teil immer noch über diese konstruierte biologische Volksgemeinschaft. So, ne? Also dass diese Konzepte irgendwie haben für Faschisten dann schon noch irgendwie eine Attraktivität, weil sie ja an eine glanzvolle Vergangenheit anknüpfen so. Aber ich glaube nicht, dass ich das übersetzen kann in einen politischen Vorschlag so.
Ja. Na, dann lass uns doch mal nochmal da reingehen, wo denn heute vielleicht die richtigen Schweine lungern. Und zwar wurde das ja schon kurz von dir, Heinrich, kurz so teasert. Und zwar, genau, was ihr in eurem Text auf jeden Fall auch häufig benennt, ist ja, das habt ihr ja am Anfang auch nochmal deutlich gemacht, woher das ja auch kommt, ne, dass der Begriff der Zukunft immer wieder aufkommt. Und genau, und du hast es vorhin schon genannt. Also da würde ich euch auch gerne nochmal im Originalton zitieren. Ihr seht die Gefahr daher eher in einer O-Ton-extremen Rechten mit einem Zukunftsprojekt, eher unter einigen Transhumanisten im Silicon Valley oder grünen Malthusianern als in den Parlamentsfraktionen der europäischen Faschisten. Und genau, wir sind ja vorhin schon mal da genauer drauf eingegangen, auf das, was ihr dann auch weiter benennt als Genießen ohne Grenzen. Da würde ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Ich würde jetzt eher so ein bisschen darauf eingehen, wie reagiert eine Linke da drauf? Also das jetzt meint jetzt tatsächlich auch eher so als eine politische Idee. Also es gibt immer mal diese Idee von so einem Linkspopulismus, der immer mal wieder so aus der Mottenkiste gegriffen wird. Und ja, ich glaube, runtergebrochen man gerne mal damit versuchen möchte, kenntlich zu machen, da ist etwas, das eine Linke, die neigt ja gerne dazu, auch die Welt als eine sehr komplexe Gemengelage zu begreifen. Es gibt keine einfachen Antworten und so. Und das, man kennt das, wie das ja auch meistens medial diskutiert wird. Und jetzt wird halt eben dann meistens dann stark gemacht im Sinne eines Linkspopulismus. Ja, und deswegen braucht es aber vielleicht eben auch eher, doof gesagt, einfache Antworten. Erstmal einfache Beschreibungen, um erstmal überhaupt sozusagen sich zu finden, um da vielleicht erstmal so einen Aufschlag zu machen, da überhaupt irgendwie ins Gespräch miteinander zu kommen. Und jetzt wäre so ein bisschen die Frage, könnt ihr überhaupt dieser Tatsache was abgewinnen, so auf die Gefahr hin, was dann immer gemeint wird, dass man dadurch vielleicht aber auch eine sehr komplexe Welt sehr unterkomplex beschreibt. Und natürlich nochmal an das ansetzen, was ihr, ja, was vorhin gesagt wurde. Vielleicht könnt ihr das nochmal ein bisschen ausschmücken. Warum ist denn gerade bei Transhumanisten im Silicon Valley oder bei grünen Malthusianern, warum liegt da vielleicht eine viel größere Kraft, als sich immer an dem abzuarbeiten, was da so in den Parlamenten in Europa sitzt?
Ja, also ich glaube, es kann nicht so sehr darum gehen, so eine Gefahrenprognose abzugeben. Was ist jetzt die größte Gefahr oder sowas? Weil das ist auch wieder so eine Projektion in die Zukunft, so die wir ja eigentlich kritisiert haben. So von daher glaube ich, wäre das jetzt schwierig zu sagen, da ist jetzt die wahre Gefahr oder da wird jetzt irgendwas kommen oder so. Ich glaube, es ging uns also so ein bisschen um was anderes. Nämlich so um die Frage, welche Funktion hatte denn der Faschismus in seinem Verhältnis zum Kapitalismus und was entstand dann daraus so, ne? Also dieser Aspekt der Konterrevolution, dieser Aspekt, dass ökonomisch etwas an Grenzen gestoßen ist und eine Verlangsamung der Gesellschaft bewirkt hat, ein Stocken bewirkt hat, was das Kapital überwinden wollte durch eine Beschleunigung. So, ne? Also das ist so ein bisschen, was wir im Text so ausgeführt haben zu dieser Rolle des Faschismus. Da haben wir uns gefragt, so, ne, wenn der Faschismus heute diese Zukunft nicht mehr hat, diese Zukunftsvision und eine Beschleunigung nicht mehr eigentlich durchführen kann, so wer könnte das? Wer könnte quasi von der Funktion her strukturell etwas Ähnliches tun wie der Faschismus so? Das war eher so, was ist eigentlich so im Heute, was wir da sehen, was so etwas, so ein Prozess quasi gerade vielleicht in Gang setzt. So, das war eigentlich mehr so das Ding, weil ich meine, von der Gefahr gedacht her, also auch ein Faschismus ohne Zukunft kann natürlich irgendwie Massaker und Pogrome irgendwie anrichten und auch eine bürgerliche Gesellschaft kann das, ne? Also, aber wie gesagt, das war so ein bisschen dieser Aspekt der Funktion so. Genau, und jetzt zu der Frage des Linkspopulismus, die finde ich eigentlich auch ganz, ganz spannend und schön. Also, weil erstmal würde ich sagen, hast du ja recht, da ist irgendwie eine gewisse Faszination drin oder so. Und eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, also ne, so, wenn man sich das anguckt, was machen Linkspopulisten, so, ne, die kacken so ein bisschen auf den Tisch, die sprechen Sachen einfach mal an, die sagen so, ja, ich scheiße jetzt auf die EU oder auf was weiß ich was, auf irgendwelche Regeln, auf das, was alle irgendwie Recht und Ordnung und Anstand nennen und so und woran man sich eigentlich halten müsste, an die Konventionen und so und an die Tradition, sondern ich mache das jetzt alles anders und ich spreche aus irgendwie, was ich jetzt so denke und so, ne? Und dieses Moment, das ist ja auch das, was der Rechtspopulismus irgendwie erfolgreich macht oder was jeder Populismus erfolgreich macht, so. Und das, wie gesagt, dieses nonkonformistische Wecken und sowas, so, das ist eben das, warum der so gut funktioniert. Aber ich würde sagen, der Linkspopulismus, der teilt auch etwas anderes mit dem Populismus und mit den Rechten. Das ist nämlich, dass diese Wut, dieser Nonkonformismus, der da adressiert wird, wird in diesem Populismus eben auch kanalisiert und diese Wut, die vorhanden ist, ja, von der der Populismus sich ernährt, die wird eben auch delegiert an den Populisten so, ne, und auch der Dissens zu diesen Verhältnissen. Also dass dann eben dieser Moment ist, wo gesagt wird, so ja, das, was der Mélenchon gesagt hat, was die Wagenknecht gesagt hat, was wer auch immer gesagt hat, so Bernie Sanders oder so, ne, so, also das, was wir auch denken, so, die haben auf den Tisch gehauen, die haben das mal gerade rausgesprochen, so, ne? Und in dem Moment quasi, wo man sieht, so da ist einer, der das, was mich umtreibt, ausspricht, so, da wird ein Stück von dieser Wut dann ja auch wieder weggenommen, so, ne? Und das bedeutet, dass dieser Populismus eben auf so ein bisschen darauf baut, diese Wut eben umzuwandeln in ein politisches Projekt, in eine Repräsentation. Und dass dabei die Wut eben kontrolliert wird und in geordnete Bahnen gelenkt wird und schlussendlich ja abgebaut wird oder umgewandelt wird in etwas. Genau.
Aber kann das nicht sein, dass das dann jetzt vielleicht. Also ne, vielleicht hätte ich das nochmal präzisieren müssen, aber ist das nicht vielleicht auch die Sache, dass du da jetzt bei Linkspopulismus automatisch bei einem politischen Projekt sozusagen, ja genau, eben explizit sozusagen so diese Parteivariante begreifst? Also ne, ich gebe dir vollkommen recht, das ist so die erste Assoziation, die ich auch mit diesem Begriff habe. Ich denke mir halt immer nur, jetzt mal blöd gesagt, das muss es ja nicht, vielleicht ist das Ganze ja auch tatsächlich erstmal, ne, so ein Finden und muss ja nicht hinter Sanders, Mélenchon oder irgendwas sein, das kann ja auch hinter einer generalisierten Selbstverwaltung stattfinden, also ganz blöd gedacht, also ich glaube, so ein Gedanke, der kann ja auch so außerparlamentarisch stattfinden, oder? Der muss ja nicht zwangsläufig immer als ein politisches Projekt in Parteiform stattfinden.
Ja, klar, aber also die Frage ist, gibt es diese Repräsentation und diese Delegation? Das ist das Entscheidende, weil sonst hast du also total recht. Also ich würde das auch sagen, dass das, was sich quasi als außerparlamentarische Linke irgendwie darstellt irgendwie und die sagt so, wir machen jetzt Basispolitik und die deswegen auch glaubt, sie hat mit dem Linkspopulismus nichts zu tun, weil sie eben kein Führer ist und keine Partei. So, die machen eigentlich genau das Gleiche so, ne? Die nehmen die Wut der Menschen, delegieren das an eine repräsentative Instanz, in dem Fall halt nicht an den linkspopulistischen Führer, sondern an die Organisation oder das Kollektiv so, ne? Und auch da ist aber der gleiche Prozess quasi, ne? Du bist wütend, okay, alles klar, komm vorbei, geh so ein bisschen an Haustüren, red ein bisschen mit den Leuten, sammel ein paar Unterschriften so, dann organisieren wir uns, dann sind wir mächtig und dann machen wir irgendwas, ne? Also das ist eine Verzögerung der Wut, so, ne? Die wird aufgeschoben. Erstmal müssen wir hier irgendwas aufbauen und dann kannst du deine Wut irgendwann mal vielleicht so ein bisschen ausleben, aber ganz kontrolliert im Rahmen der Revolution, nicht, dass da irgendwas kaputt geht, irgendwie was nicht kaputt gehen sollte, so, ne? Und das ist eben genauso eine Delegation und eine Repräsentation. Wenn das passiert, würde ich sagen, so, nee, dann geht's gar nicht so. Aber wenn du jetzt sagst, so, okay, das kann ja auch anders sein, ne? Wenn wir jetzt so an diese Sachen denken, wie die Gelbwesten entstanden sind in Frankreich, wo Leute einfach in ihr Mikro labern, irgendwie ein Video aufnehmen und sagen, was sie alles ankotzt, was sie alles scheiße finden, so, und dann sehen das Leute und sagen, ja, mir geht's genauso und nehmen auch ein Video auf. Das hat ja keine, quasi nicht diese Delegation zur Folge gehabt irgendwie, ne? Die wurde auch danach immer abgelehnt in diesen ganzen Prozessen, die politisch entstanden sind aus den Gelbwesten. So, das würde ich sagen, ist was anderes. So, da geht es nicht so sehr darum, eben das zu überführen in eine Organisation, in ein Kollektiv, in eine repräsentative Instanz, sondern es zu teilen mit anderen und das zu verstärken und daraus etwas Gemeinsames zu machen, was gar nicht vorherbestimmt ist, so, ne? Also, und das würde ich sagen, ist sehr spannend. Also so, ich würde das jetzt nicht Linkspopulismus nennen, da haben wir vielleicht tatsächlich über was Ähnliches nachgedacht, aber verschiedene Begriffe irgendwie im Kopf gehabt oder so. Also das finde ich, ist schon eine spannende Sache, die passiert und so, und die ich interessant finde und wo wir uns auch vielleicht ja fragen müssen, wie gehen wir mit sowas um? Weil das ist, glaube ich, etwas, was uns jetzt vielleicht, wenn wir aus linken Bewegungen oder linken Geschichten kommen, vielleicht erstmal ja nicht so ein Leichtfeld, so eine Ebene herzustellen. Ich nehme jetzt auch so ein Video auf und schicke das an meine Freunde oder an meine WhatsApp-Gruppen und was weiß ich was. Ne? Also so würden wir vielleicht so nicht machen. Also, aber das sind spannende Dinge, glaube ich. Aber ich glaube, dieses entscheidende Ding ist, dass es in linker Politik, ob parlamentarisch oder außerparlamentarisch, eben diese Angst gibt vor dem Riot, vor dem Pöbel, vor dem Kontrollverlust, von irgendwas, was da sich Bahnen bricht und gar nicht so vorher klar ist, wo endet das so. Und das ist, glaube ich, eben das, was immer dann zu dieser Kanalisierung und Repräsentation führt. Und das, würde ich sagen, ist immer falsch. Aber wie du gesagt hast, wenn das geht natürlich auch anders, seine Wut erstmal zu äußern, irgendwie zu teilen und erstmal irgendwas vielleicht sagen, was überhaupt noch kein Projekt ist, keine Analyse, kein toller Vorschlag oder so, sondern was einfach die Wut erstmal teilt und darauf hofft, dass jemand anders sie eben hört und damit was anfangen kann, weil's ihn oder sie eben irgendwie anspricht.
Ich hätte vielleicht noch eine Ergänzung. Jonathan hatte jetzt vor allen Dingen über diese Kanalisierung und Repräsentation geredet. Mein Problem mit dem Linkspopulismus, egal ob das Partei oder Bewegung ist, oft geht das ja auch ineinander über, wenn wir jetzt uns damals in Spanien Podemos angucken, erst Bewegung, dann Partei, ist das Problem der Homogenisierung. Wenn man sich die historischen Linkspopulismen in Lateinamerika anguckt, aber auch von jetzt theoretisch Chantal Mouffe und Laclau, dann geht es ja immer darum, und da hängt das mit der Kanalisierung zusammen, die Affekte, Emotionen, die Wut zu kanalisieren auf ein bestimmtes Problem hin, also das mit einer Assoziation zu verketten. Und was damit ja passiert ist, dass den Leuten gesagt wird, du bist richtig so, wie du bist. Du bist deine gesellschaftliche Position ist Legitimation, um wütend zu sein, was auch immer. Das wird dann verallgemeinert in ein Wir da unten, wir unten gegen die da oben. Und als, jetzt so ganz streng gesprochen, als Kommunist und als Kommunistinnen wollen wir ja nach dem Kommunistischen Manifest alle Klassen auflösen. Und ich würde jetzt so weit gehen, es geht nicht nur darum, alle Klassen aufzulösen, es geht darum, jede gesellschaftliche Kategorie und jede gesellschaftliche Subjektposition, die eben kapitalistisch, patriarchal und so weiter und so fort ist, aufzulösen. Das heißt, mir gibt Linkspopulismus oder auch Gerontosozialismus, das ist manchmal das Gleiche, manchmal auch das andere. Also da unterscheidet sich irgendwie das Problem, was ich mit Bündnis Sarah Wagenknecht und der Linkspartei habe, irgendwie nur in kleinen Stufen, ist, dass sie vereinheitlichen und eben eigentlich kein Interesse daran haben, etwa diese gesellschaftlichen Kategorien und Formen abzuschaffen. Und deswegen ist es, glaube ich, ohne jetzt so ein bürgerlicher Hufeisen-Theoretiker zu sein, finde ich, unterscheidet sich da der Rechtspopulismus in nichts vom Linkspopulismus, nur halt eben in seinen ideologischen Versatzstücken, aber in der Logik, in der Struktur funktioniert er gleich. Ich hoffe, dass ich konnte es so einigermaßen klar machen, worauf ich hinaus wollte. Ja, also vielleicht als Ergänzung, gerade wenn man sich das im Vergleich zu den Nonnenbewegungen anguckt, die ist ja nicht bewusst, aber einfach zur Beschreibung des sozialen Phänomens Nonnenbewegung, sich ja Identitäten auflösen und sich neue Subjektivierungsweisen herausbilden, auch wenn die erstmal instabil sind und auch schnell wieder zerfallen können, nach der Bewegung, nach dem Aufstand. Aber da bildet sich was Neues und das will der Linkspopulismus nicht. Der will das, was besteht, kanalisieren, homogenisieren, um Macht zu erlangen. Und Macht erlangen finde ich jetzt nicht besonders revolutionär oder neu.
Ja, sehr gut. Da hast du jetzt auch da eigentlich schon wieder ein gutes Stichwort geliefert. Und zwar würde ich jetzt kurz und knackig zur meiner letzten Frage kommen. Und zwar ist ja ein Erdbeben durch die politische Landschaft der BRD gegangen. Und zwar hat der Bundesvorstand der Grünen Jugend das Parteibuch weggeschmissen und plant wortwörtlich Zeit für was Neues. Jetzt die Frage an euch, was könnte denn diese Zeit beinhalten? Und du hast das Wort schon genannt, was haben Non-Bewegungen damit zu tun oder könnten bzw. sollten damit zu tun haben?
Ja, also ich glaube, der erste Teil der Frage ist relativ einfach beantwortet. Ich glaube, die Grüne Jugend sucht einfach ein neues Parteibuch so und das werden sie dann früher oder später bei der Linkspartei finden, so wie die Grüne Jugend in Österreich das bei der KPÖ gefunden hat. So. Und das ist, glaube ich, das Neue. Wie viel Zeit sie dann dafür brauchen, weiß ich nicht. Genau, und das Amüsanteste ist eigentlich natürlich, wie viele Leute das für einen relevanten politischen Prozess gerade halten. So. Das aber jetzt beiseite gelassen, also ist so ein bisschen natürlich das Problem. Also wir haben, wie gesagt, versucht, den Faschismus so ein bisschen theoretisch einzuordnen. Wir haben versucht, so ein bisschen zu beschreiben, was wir glauben, gerade zu sehen und so. Das ist alles natürlich sehr, sehr erst am Anfang und so. Und auch quasi, ja, es fehlt noch sehr viel, was man dazu diskutieren könnte, so ne, an historischen, an gegenwärtigen Analysen, die da noch dazugehören. So von daher, also freuen wir uns auch immer, wenn es eine Kritik irgendwie an dem Text gibt und auf jeden Fall auch, wenn Leute ihn lesen. Also da sind, wir haben ja auch ein bisschen was geschrieben an Sachen mit Fußnoten und so, also damit Leute dann auch quasi ausgehend davon auch weiterlesen können, eben zum Beispiel bei Granell, bei Bifo Berardi, bei diesen psychoanalytischen Geschichten so, ne, und sich da eine eigene Verbindung irgendwie ziehen können und so. Genau, und was wir halt absolut nicht können, ist irgendwie diese Wegmarken für den Kommunismus gerade aufstellen, von denen ich ganz am Anfang irgendwie gesprochen habe, ne? Also was uns interessiert, wie werfen wir diese Verhältnisse um und so, und was wäre wenigstens ein Anfang dafür oder sowas. Und ich glaube aber, dass das einzig Gute an unserer Schwäche, dass wir das nicht können gerade, ist, dass eben es trotzdem möglich ist, dass etwas entsteht, was so ein Prozess quasi neue Impulse gibt. So. Und ich glaube, da ist eben diese Funktion der Non-Bewegung. Das ist quasi nicht für uns ein Allheilmittel oder so. Wir wollen ja nicht darauf projizieren, dass die sozusagen der Hoffnungsträger des Kommunismus sind oder das neue revolutionäre Subjekt, was ja auch albern wäre, weil die ja selber kein Subjekt sein wollen, weil sie ja selber diese Identität ja ablehnen und so. Aber so quasi das, was um diese Non-Bewegung herum entsteht, sind halt eben Momente, die quasi sich dieser Kontinuität und diesem immer Gleichen entziehen und eine Ausnahmesituation für eine gewisse Zeit zumindest schaffen. Und ich glaube, darüber können sich dann tatsächlich Dinge bilden und etwas tatsächlich Neues entstehen. So, das ist so ein bisschen unsere Hoffnung. Aber natürlich ist es dann halt eben wichtig, auch sich damit auseinanderzusetzen, da offen für zu sein, irgendwie versuchen wirklich zu entdecken, was da drin steckt und nicht einfach mit so alten Floskeln und alten Blicken da dran zu gehen. Genau.
Ja, also im Grunde genommen hast du recht, Jonathan, dass das schnell alles schnell gesagt werden kann über jetzt das politische Erdbeben in Deutschland, also dass die Grüne Jugend da oder der Vorstand, ich habe es gar nicht genau verfolgt, ausgetreten sind und dass sie sich wahrscheinlich schnell ein neues Parteibuch suchen werden. Aber ich finde trotzdem, dass es auf eine Art und Weise tragisch ist, weniger für die Linkspartei und auch weniger für die jungen Leute irgendwie, die ja, also aus einer moralischen Perspektive total richtig gehandelt haben, diesen Sauhaufen da, diesen Mistladen zu verlassen und jetzt irgendwie sich was Neues aufbauen, sondern eher aus der Perspektive, dass höchstwahrscheinlich die Gefahr da ist und also sehr realistisch, dass sie sich im Grunde genommen in irgendeiner Art und Weise einem der herrschenden Projekte oder also dem einem Projekt, was quasi dem den Herrschenden dient, irgendwie anschließen werden. Egal, ob das jetzt die Linkspartei ist, einer wie auch immer gearteten linkspopulistischen Bewegung oder Gruppe, die sie gründen werden, dem grünen ökologischen Akkumulationsregime oder so. Und das im Grunde genommen die Zombiehaftigkeit entweder der Linken quasi stabilisieren wird oder dem ökologischen Akkumulationsregime quasi ein Stück neue Dynamik hinzufügt. Also insofern ist es auch auf eine ja etwas paradoxe oder widersprüchliche Art und Weise tragisch für eine revolutionäre Perspektive, auch wenn das jetzt aus der Perspektive der ganz realpolitischen Perspektive jetzt natürlich nicht tragisch ist, dass da scheinbar einigermaßen vernünftige Leute irgendwie aus der, ja, aus diesem Sauhaufen da ausgetreten sind. Und vielleicht nochmal zur Nonnenbewegung. Deswegen sage ich das jetzt auch so hart mit der Grünen Jugend. Also die, für uns sind die Nonnenbewegung die unumstößliche Problemstellung für heutige gesellschaftliche Fragen. Nicht die Lösung, hat Jonathan ja schon gesagt, aber die Problemstellung, hinter den Punkt werden wir, glaube ich, nicht mehr zurückgehen. Und wir sind wirklich auch der Meinung, dass, dass das auch für andere gelten sollte. Welche Antworten, welche weiteren Fragen, welche Pfade man da aufgrund dieser Problemstellung dann einschlägt, das ist nochmal was vollkommen anderes. Aber das wäre für uns der Ausgangspunkt.
Dann kann ich nur sagen, vielen lieben Dank für das Gespräch. Wie immer gehe ich sehr viel schlauer aus dem Ganzen raus und möchte bei der Gelegenheit noch kurz anmerken, dass wir das alles sehr gerne auch nochmal im Realen diskutieren können. Und zwar werden wir zu dem Text auch noch eine Diskussionsveranstaltung machen am 15. November. Um 19.30 Uhr im Infoladen des Coney Island und alle weiteren Infos stehen dann auch in der Beschreibung. Wir freuen uns über alle, die kommen werden. Dankeschön euch beiden.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ein cooles Projekt hast du.
Ja, von mir auf jeden Fall auch vielen Dank. Ich hatte richtig viel Spaß, also vielen Dank an die Einladung und dass du das alles machst.